Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute Aufstand im Iran. Ist das Mullah-Regime diesmal womöglich wirklich am Ende? Es ist Freitag, der 9. Januar. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Philipp Fabian, der bei uns in der Politikredaktion unter anderem über die internationale Politik berichtet.
Philipp, hallo.
Seit Tagen gehen Menschen im Iran auf die Straße und protestieren gegen das Regime. Wir haben Bilder, die das mal zeigen. Es gibt zahlreiche Videos im Internet. Da sieht man, wie die Proteste immer größer werden in zahlreichen Städten im Iran. Da sehen wir es nicht nur in der Hauptstadt Teheran. Autos brennen, immer wieder fallen Schüsse. Ordne uns die Lage doch mal ein, während wir die Bilder hier sehen.
Genau, also in den ersten 7, 8, 9 Tagen hat man viele vereinzelte Proteste gesehen, die noch gar nicht so riesengroß waren. Das Neue ist aber, sie fanden auf den Provinzen statt und nicht nur in der Hauptstadt Teheran. Mittlerweile sind die Proteste über das ganze Land übergegriffen. Überall gibt es Proteste und gestern wurde es plötzlich eine Massendemonstration, eine Megademonstration zu dem der Exilkönig aufgerufen hatte. Da waren plötzlich so viele Menschen auf der Straße wie bislang noch nie in Teheran.
Der Exilkönig ist der Sohn des früheren Schahs, so heißt es dann dort, Reza Pahlavi. Und der befindet sich in den USA. Wir haben gesehen, da sind teilweise also Frauen, die sich die Schals vom Kopf nehmen. Da sind Männer, die klettern auf Masten und haben da die Kameras, die Überwachungskameras abmontiert.
Genau, diese Leute riskieren sehr, sehr viel, wenn sie sowas machen. Gefängnis und Tod. Und die Leute, die sie filmen, riskieren ebenfalls sehr viel. Das Regime tut alles, damit diese Bilder nicht nach draußen drängen, hat das Internet abgeschaltet.
Wie kommen die trotzdem raus? Also wir sehen ja diese Videos.
Sie finden Wege, weil sie clever sind und auch weil Elon Musk ihnen ein bisschen Starlink zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Sie sind aber gut organisiert.
Ja, man muss das sich immer vor Augen halten, was die Demonstranten da riskieren. Gefängnis, im Zweifel Leben. Holen wir Bijan Jesarei dazu. Wir haben ihn vorhin schon kurz gesehen, den Außenpolitik-Experten und ehemaligen FDP-Generalsekretär, der in Teheran geboren wurde und dann als Kind nach Deutschland kam und natürlich immer noch enge Kontakte in den Iran hat. Herr Jesarei, was hören Sie aktuell aus dem Iran?
Ich grüße Sie. Ja, im Moment, jetzt die letzten Stunden leider gar nichts mehr, weil jetzt gerade in den letzten Stunden eine Kommunikation Richtung Iran nicht möglich ist. Also keine Nachrichten, auch normale Telefonanrufe gelingen in den letzten Stunden nicht. Aber was man in den oder bis gestern oder in den letzten Tagen noch gehört hat, ich denke schon und ich würde schon sagen, dass das mehr ist als nur Demonstration. Das ist ein revolutionärer Prozess, der über viele Jahre stattfindet. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Unruhen und auch Unmut gegenüber der Führung im Teheran. Aber eins ist jetzt wirklich spätestens jetzt völlig klar. Die Menschen im Iran wollen nicht, dass dieses System der Islamischen Republik sich reformieren lässt. Die Menschen wollen einen Systemwechsel, also ein Regime-Change. Sie wollen was anderes und sie wollen die jetzigen Machthaber, die Mullahs, die Revolutionswächter und die ganzen Akteure drumherum, diese lehnen die Menschen ab und wollen natürlich eine andere und eine bessere Zukunft für sich. Das Mullah-Regime wird natürlich, ja.
Entschuldigen Sie, wenn ich dazwischen komme. Was ist diesmal anders als sonst? Oder was muss passieren, damit das Ergebnis der Proteste anders wird als sonst?
Ich kann, das Mullah-Regime ist auch, also die Überschrift auch hier lautet ja, ist das Mullah-Regime am Ende? Das Mullah-Regime ist schon länger am Ende. Und ich habe schon in der Vergangenheit gesagt, das ist ein Prozess. Es kann sein, dass dieses Mullah-Regime in wenigen Tagen komplett am Ende ist. Es kann aber auch sein, dass das Wochen oder Monate dauert. Auf jeden Fall werden die Mullahs oder die iranischen Machthaber, die Islamische Republik, sie werden die Menschen nicht mehr im Griff bekommen. Der Ruf nach Freiheit wird nicht mehr einkassiert werden können. Das Beispiel Frauen ist vorhin erwähnt worden, die Frauenbewegung, aber auch die zahlreichen jungen Menschen im Iran, die auch übrigens extrem gut ausgebildet sind, die wollen dieses System nicht. Und dementsprechend haben die Mullahs keine Zukunft mehr.
Aber haben sie die Kontrolle auch schon verloren über die Bevölkerung?
Und was muss passieren, dass sich
Teheran richtig stürzt?
Nein, die Kontrolle haben die nicht verloren. Es wird auch nicht aus meiner Sicht der Fall eintreffen, wo die klein beigeben und sagen, wenn das Volk uns nicht will, dann machen wir den Weg frei und der Ayatollah verlässt das Land, der oberste Religionsführer. Das wird nicht der Fall sein, sondern sie werden auch sehr, sehr hart und vermutlich in den nächsten Stunden noch härter gegen die Menschen auf der Straße vorgehen. Immer wenn das Internet abgeschaltet wird, ist das in den letzten Jahren ein Indikator dafür gewesen. Dann soll auch die Weltöffentlichkeit nicht davon erfahren, im Grunde genommen, was für Verbrechen dann vor Ort stattfinden. Und dann wird es noch einmal eine Nummer deutlich härter.
Entscheidend ist ja womöglich, wenn wir an einen Unterschied denken, dass die Welt sich inzwischen auch geändert hat, der Iran Verbündete verloren hat, Russland ist militärisch und wirtschaftlich stark an den Ukraine-Krieg gebunden, kann den Iran kaum noch unterstützen. In der Region hat das Regime entscheidende Stützpfeiler verloren. Syriens Diktator Assad ist nicht mehr an der Macht. Hamas, die Terrorgruppen und Hisbollah wurden von Israel massiv geschäft. Und in den USA ist Donald Trump jetzt der Präsident. Und der hat ja schon im Sommer vergangenen Jahres gezeigt, dass er nicht davor zurückschreckt, den Iran anzugreifen, als er die Atomanlagen angegriffen hat.
Das ist völlig richtig. Die Trump-Administration hat hier sehr viel Bewegung reingebracht. Allein der 12-Tage-Krieg im vergangenen Sommer, die Angriffe von Israel, von den Vereinigten Staaten, das hat ja dieses Regime extrem geschwächt. Übrigens auch, darüber wird wenig leider diskutiert, vor allem in den deutschen Medien, auch der Fall, also Venezuela ist auch ein enger Verbündeter, also Maduro, ein enger Verbündeter des Regimes gewesen. Und die Art und Weise, die in Deutschland auch kritisiert wurde, wie im Grunde genommen, wie er verhaftet wurde, auch das hat dazu geführt, dass das Mullah-Regime massiv verunsichert wurde. Andere Dinge sind ja hier genannt worden, wichtige Player wie also pro-iranische Gruppen im Ausland, sogenannte Proxies, beispielsweise die Hisbollah im Libanon. Der Iran ist außenpolitisch seit dem vergangenen Jahr geschwächt, der Iran ist militärisch geschwächt. Der Iran ist schon länger, im Grunde genommen seit vielen Jahren, wirtschaftlich geschwächt. Und wie gesagt, dieses Regime hat keine Legitimation mehr im eigenen Land. Und das ist der Moment, wo er angekommen ist. Aber ich bin mir sicher, hätten wir jetzt eine Biden- oder Administration gehabt zu jetzigem Zeitpunkt, wäre das Ganze anders gelaufen. Sie erinnern sich ja, die Biden-Administration und übrigens auch die Europäer selbst haben beispielsweise die ganze Zeit nur eine Botschaft Richtung Teheran gehabt. Das war immer das Festhalten an dem Atomabkommen. Und was ein Riesenfehler war und die Unberechenbarkeit der Trump-Administration, aber auch die deutliche Ablehnung des Regimes in der Trump-Administration hat massiv dazu beigetragen, dass dieses Regime heute da ist, wo es ist.
Herr Cesarei, wir holen mal unseren US-Korrespondenten Herbert Bauernebel dazu. Herbert, Donald Trump hat ja bereits angekündigt, dass er das Regime bestrafen wolle, wenn es Menschen töten würde. Dazu wird es mutmaßlich kommen. Zum Teil ist es ja auch schon passiert. Wir haben immer wieder Schüsse in Demonstrationen auch gehört. Wie ernst müssen die Mullahs diese Drohung Trumps nehmen?
Ja, nach den Angriffen im Vorjahr auf die Atomanlagen müssen sie diese Drohungen sehr ernst nehmen. Donald Trump hat sich, wie gesagt, ich knüpfe hier an den Gesprächspartner davor, dass er das Regime massiv unter Druck gesetzt hat, ganz anders als sein Vorgänger, nicht nur mit den militärischen Aktionen, die hier stattgefunden haben, sondern auch wirtschaftlich. Hier natürlich ganz besonders im Vordergrund die Tatsache, dass hier die Amerikaner auch gegen diese Tanker-Schattenflotten jetzt vorgehen, über die der Iran ja auch sanktioniertes Öl exportiert. Außerdem ist auch zu erwarten, dass der Ölpreis weiter fallen könnte aufgrund der Deals von Donald Trump bezüglich Venezuela und auch sonst ist Donald Trump natürlich jetzt mehr bekannt denn je als jemand, der bereit ist zu handeln, der bereit ist zuzuschlagen. Wie genau das dann aussehen könnte, bleibt unklar, ob es tatsächlich hier zu größeren Bombardements kommen könnte gegen Militäranlagen im Iran, gegen die Revolutionärsgarden. Das ist noch unklar, oder ob es mehr subtilere Aktionen sein können durch den Geheimdienst CIA. All das bleibt abzuwarten, aber niemand darf bezweifeln, dass Donald Trump entschlossen ist, hier notfalls einzugreifen und natürlich, dass es ihm wichtig ist, dass dieses Mullah-Regime fällt.
Fühlt er sich durch den Coup in Venezuela nahezu unbesiegbar momentan gerade und würde auch mehr riskieren als früher?
Ja, da müsste man mittlerweile fast von einem Machtrausch sprechen, denn Donald Trump hat gerade erst gesagt, er gegenüber der New York Times, dass er im Grunde alles machen kann, was er will. Das Einzige, was ihn einschränken könnte, ist seine eigene Moralität. Das hat natürlich schon zu einem großen Aufsehen geführt. Klar ist jedenfalls, er strotzt vor Selbstbewusstsein. Die Militäraktion in Venezuela hat ihm hier Rückenwind gegeben. Hier wurde demonstriert von Amerika und von ihm auch selbst, wie präzise die amerikanische Armee hier zuschlagen kann, dass sie einfach einen Diktator eines anderen Staates praktisch abholt. Das sind Szenarien, die früher für extrem schwierig gehalten worden sind. Donald Trump hat es hier bewiesen und fühlt sich stärker denn je.
Vielen Dank, lieber Herbert, in die USA. Eine entscheidende Rolle jetzt in diesem Machtkampf spielen die sogenannten Revolutionsgarden, Philipp. Welche Rolle spielen die genau?
Die Revolutionsgarden sind quasi, es gibt zwei Armeen im Iran. Es gibt die reguläre Armee und es gibt die Revolutionsgarden. Das ist die Armee der Mullahs, die eigentlich nur dazu da ist, nicht das Land zu schützen, sondern das System, das Regime, die Mullahs. Die sind auch zuständig für den Export der sogenannten islamischen Revolution im ganzen Nahen Osten. Das sind die, die die Milizen aufgebaut haben, wie die Hisbollah in Libanon, in Syrien, ihre Proxys im Iran, in Jemen. Sie sind quasi zuständig für diese ganze Destabilisierung des Nahen Ostens, wie wir sie erlebt haben bis 2023 ungefähr. Und die werden bis zuletzt an der Seite der Mullahs bleiben. Wenn aber die reguläre Armee die Seiten wechselt, dann wird es erst richtig eng für die Mullahs.
Also wenn man sich mal vor Augen hält, also diese Streitkräfte über den Streitkräften sozusagen kontrollieren momentan eigentlich diese Armee, haben Einfluss auf Wirtschaft und Politik. US-Geheimdienste gehen von einer Größenordnung auf, dass das ungefähr 190.000 Mann sind. Das wäre so groß wie die Bundeswehr.
Genau. Und hinzu kommen noch die irregulären Armeen im gesamten Nahen Osten, die zu ihnen angeschlossen sind. Das ist, man kann es nicht anders sagen. Der Iran ist im Moment ein Terrorstaat, der Terror exportiert, mit einer riesigen Terrorarmee von einer Dimension, die man sich nicht vorstellen kann.
Das Wort Terror. Wir holen nochmal Bijan. Da sehen wir übrigens gerade im Hintergrund, wie ein mutiger Mann da auf diesen Masten klettert, über den Demonstrationen und dann andere die Überwachungskameras zerstört und abbaut. Hier auch Opfer auf der Straße. Herr Jezerai, die USA und Kanada haben die Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft. Das diskutiert man auch in Europa und in Deutschland schon lange, aber macht Deutschland dazu wenig Druck?
Ja, das ist bis jetzt in Deutschland nicht gewollt. Machen wir uns da nichts vor. Deutschland und vor allem die Europäische Union hatte bis jetzt kein Interesse daran gehabt. Denn man darf nicht vergessen, bis vor kurzem, das ist alles gar nicht so lange her, wollte die Europäische Union, und dazu gehört auch Deutschland, vor allem an dem Atomabkommen JCPOA mit dem Iran festhalten. Das war die einzige oder der einzige Beitrag Europas. Und das Thema Regime Change oder eine neue Iran-Strategie jenseits der Islamischen Republik, jenseits der Mullahs, das ist der Europäische Union bis zum heutigen Tag nicht gelungen. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere.
Das ist die Europäische Union auf der einen Seite, also die Außenbeauftragte der EU, Kallas, hat heute deutliche Worte gefunden, hat die Situation, das Eingreifen der Mullahs dort als inakzeptabel bezeichnet, zumindestens. Aber aus Deutschland hat man jetzt explizit noch nichts gehört. Liegt das auch daran, dass es, ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, durchaus auch wirtschaftliche Interessen geben kann? Gar nicht so sehr von deutscher Seite aus, aber eher von iranischer Seite aus. Deutschland ist der größte Handelspartner innerhalb der EU für den Iran. Und auch im vergangenen Jahr 2024 oder im vorvergangenen Jahr muss man jetzt sagen, 2024 sind zum Beispiel im Bereich Maschinenbau, Chemie, Agrarproduktion noch Maschinen und mechanische Komponenten im Wert von fast 400 Millionen Euro gekauft worden in Deutschland durch den Iran.
Nein, der Iran oder die Islamische Republik heute, übrigens auch nach Jahren der Sanktionen, spielt wirtschaftlich nicht mehr die Rolle. In Deutschland hat man sich für den Weg des Dialogs entschieden über viele Jahre. Sie brauchen das ja nur zu vergleichen mit Saudi-Arabien. Also wie stark ist beispielsweise Saudi-Arabien in den letzten Jahren, auch Jahrzehnten, politisch kritisiert worden, beispielsweise von der deutschen Politik. Auf der anderen Seite ein Land wie Iran, wo Oppositionelle getötet werden, wo Menschen auf der Straße erschossen werden. Ein Land, das ist ja auch vorhin völlig zu Recht gesagt worden, das aktiv Terrorismus fördert und exportiert, da hat man bis jetzt immer mit viel Verständnis auf Dialog und Kooperation und Zusammenarbeit gesetzt. Das ist etwas, was ich immer wieder, seitdem ich übrigens auch im Bundestag, also all die Jahre im Auswärtigen Ausschuss auch kritisiert habe. Und ich bin mir auch sicher, wenn die Trump-1-Administration damals das Atomabkommen nicht verlassen hätte, würden die Europäer heute noch da sitzen und sagen, ja, aber wir müssen da irgendwie einen Weg finden. Deswegen hatte dieses Regime ja auch in den letzten Jahren ein leichtes Spiel gehabt, vor allem wenn es um die Europäer ging. Denn die konnten ja in Teheran oder im Iran machen, was sie wollten, und es gab keinerlei Konsequenzen. Und das ist jetzt eine neue Situation. Es gibt außenpolitische Konsequenzen.
Mhm. Ausgelöst wurden die neuen Proteste durch die katastrophale Wirtschaftssituation im Iran. Inzwischen ruft aber vor allem auch Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs im Iran, der 1979 von den Mullahs vom Thron gestürzt wurde, zu den Protesten auf. Er lebt im Exil, meist in den USA, ist 65 Jahre alt, jung genug also, um im Iran tatsächlich wieder eine Rolle zu spielen, wenn es dazu käme. Moritz Wedel stellt ihn uns mal vor.
Die Proteste im Iran gewinnen an Wucht und sie bekommen immer deutlicher ein Gesicht. Das Gesicht von Reza Pahlavi. Er ist Sohn des letzten Schahs und damit ehemaliger Kronprinz des Landes. Seit der Revolution und der Flucht seiner Familie 1979 lebt er in den USA im Exil. Dort ist er bei der US Air Force, studiert Politikwissenschaften und lebt jetzt in Washington D.C. Von dort aus befeuert er die Freiheitsproteste. Er setzt sich für einen säkulären, demokratischen Iran und die Trennung von Religion und Staat ein. Die Menschen im Iran hat er aufgerufen, gegen die Mullahs zu protestieren und warnt das Regime vor Gewalt gegen die Bevölkerung.
که در کدام سوی تاریخ خواهید ایستاد در کنار جنایتکاران یا در کنار مردم
In Teheran folgen Tausende diesem Aufruf. Sie skandieren Parolen gegen die Islamische Republik, rufen Tod dem Diktator und bekunden Unterstützung für die Monarchie. Doch die Frage nach einer klaren Führung bleibt weiter offen. Es ist unklar, wie groß der Rückhalt für Pahlavi tatsächlich ist. Viele Demonstranten sind jung. Sie kennen die Zeit vor der Revolution von 1979 nur aus Erzählungen. Aber die aktuellen Proteste unterscheiden sich von den vergangenen Protesten in einem wichtigen Punkt. Es sind nicht mehr nur die jungen Menschen, die demonstrieren. Auslöser für die Proteste ist eine massive Wirtschaftskrise, der plötzliche Absturz der Währung Rial. Deshalb gingen zuerst wütende Händler auf die Straße. Jetzt beteiligen sich Menschen aus fast allen sozialen Schichten an den Demonstrationen in über 27 Provinzen. Die Proteste dauern an und sicher werden wir bald mehr darüber sehen können, welche Rolle Pahlavi bei ihnen spielen wird.
Tja, Herr Cesarei, würden Sie sagen, könnte das der Mann der Zukunft sein? Wäre eine Rückkehr der Monarchie eine Lösung für den Iran? Ganz kurz vielleicht in einer Minute.
Also die Parolen, die wir aus dem Iran hören, aus den Städten, sind eindeutig. Die Menschen wollen Herrn Pahlavi als ihre Führung oder als die Persönlichkeit, die die Führung des Landes übernimmt. Ob er ein König sein wird, ob er ein Präsident sein wird, ein Ministerpräsident, was auch immer, das ist nochmal eine andere Frage. Und ich, mein Eindruck ist auch, dass die Menschen im Iran, wenn sie Monarchie reden, Iran hat ja 2500 Jahre Erfahrung mit Monarchie, das ist im Grunde genommen verbunden mit einer Demokratie. Denn das ist das, was die Menschen wollen. Und Herr Pahlavi selbst, so wie ich, was ich von ihm gelesen habe und meine Einschätzung ist, er ist ein überzeugter Demokrat und derzeit ist er die einzige Person, die im Grunde genommen auch in der Lage ist, der Opposition im Iran ein Gesicht zu geben.
Einordnungen und Informationen von Bijan Jirsaray, der in Teheran geboren wurde. Ich glaube, mit 10 sind Sie nach Deutschland gekommen.
11.
Mit 11. Alles klar. Ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Also, tausende Menschen demonstrieren im Iran und möglicherweise, Philipp, könnte es diesmal tatsächlich nicht wieder alles im Nichts enden, so wie in den vergangenen Malen. Danke für deine Informationen und das Ganze war natürlich wie immer vertraulich.